Verse? Versuche ich. Gut. Muss bloß noch meine Predigt finden. Genau. Ich würde mich freuen, wenn es uns so gehen würde wie einer Gemeinde in Hittfeld. Da standen 16 Iraner vor der Tür. Asylbewerber. Fast keiner konnte Deutsch. Einige kannten Englisch. Aber sie sagten, sie sind Christen und wollten Teil der Gemeinde werden. Boing. Was machen wir? Was machen wir? Tür zu, extra Raum oder wie auch immer. Ich meine, wenn wir ins Neue Testament sehen, dann finden wir da auch Beispiele in der Beziehung. Pfingsten. 3000 Menschen. Lesen wir so einfach drüber hinweg. 3000 Menschen kamen zum Glauben. 3000 Menschen, die genau wussten, was zum Glauben gehört, die unsere Sprache sprachen, die wussten, wie Gemeinde funktioniert und wer Jesus tatsächlich ist. Klar, wer das annimmt, liegt total falsch. Menschen, die unterschiedlicher einfach nicht sein konnten. Wir hören das in der Apostelgeschichte, ich glaube, ich brauche das nicht zu lesen. Aus allen möglichen Ländern kamen sie. Es waren fast alles Juden, muss man dazu sagen. Aber eben ganz unterschiedlich. Und sicher waren unter diesen 3000 auch Pharisäer und Schriftgelehrte, die vielleicht vorher von Nikodemus das erste Mal von Jesus gehört hatten. Und jetzt erlebten, wie er selbst durch den Heiligen Geist zu ihnen sprach. Und ich glaube, zu der Unterschiedlichkeit der Zuhörer kam sicher auch noch, dass auch die Jünger selbst nicht immer einer Meinung waren. Denken wir nur an Petrus, von dem Herbert, der sprach, der immer vorne weg war. Denken wir an Jakobus und Johannes, die mit ihrer Mutter zu Jesus kamen, um darum zu beten, besser zu sein als die anderen. Sie beide zur rechten und zur linken Jesus in seinem Reich sitzen zu lassen. Oder denken wir an Thomas, der einfach nicht glauben konnte, dass Jesus vom Tod auferstanden war und durch Jesus selbst eines Besseren belehrt wurde. Tja, wie konnte aus diesem Konglomerat von unterschiedlichen Erziehungen, Erfahrungen, von Lebensentscheidungen, Nationalitäten, unterschiedlichen Glaubensrichtungen, unterschiedlichen Philosophien eigentlich Gemeinde Christi entstehen? Für mich ist allein das, dass es so war, Grund genug, an das, was im Neuen Testament steht, zu glauben. Allein das. Und es gibt hier keine kurzen Antworten, aber ganz sicher war, denke ich, einer der wichtigsten Faktoren das Gebet. In der Apostelgeschichte lesen wir dazu, Apostelgeschichte 1. Muss ich noch weiter ansagen? Nee. In Apostelgeschichte 1, darauf kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und von wo sie jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. 11 total unterschiedliche Charaktere. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei. Das darf man eben auch nicht vergessen. Das anhaltende und einmütige Gebet. Ich denke, das ist der Auslöser von Pfingsten. Etwas, was wir als Gemeinde und wir als Einzelne immer wieder neu lernen müssen. So fing Gemeinde an. Aber es war ja nicht so, dass die Gemeinde dann wusch, einmütig war, alles perfekt. Jeder war sich einig mit dem, was da passierte. Nein, Gott hatte ganz anderes vor. Zunächst bekam Petrus eine Vision, die ihm zeigte, dass Gott eben auch Nichtjuden die Umkehr zu ihm ermöglichte und damit den Weg zum Leben eröffnet hat. Ja, und dann musste Petrus, selbst Jude, der es schwer hatte anzunehmen, dass da jemand aus einem ganz anderen Volk, nicht dem Volk der Verheißung, dann eben tatsächlich auch zu Gott gehören sollte, es seinen Mitjüngern, ja, beipulen, will ich nicht sagen, aber so ungefähr, er musste es ihnen erklären. Und er musste diese bohrenden Fragen der Gemeinde dann eben auch Antwort, auf diese bohrenden Fragen der Gemeinde auch Antwort geben. Wie können wir uns das vorstellen? Da kommt er jetzt in die Versammlung, so wie ich jetzt hier stehe, und sagt, Leute, Cornelius ist zum Glauben gekommen, Cornelius ist kein Jude. Und dann, Mensch, bist du verrückt? Das geht doch gar nicht. Wie kannst du es wagen, den Glauben deiner Väter in Frage zu stellen? Wie kannst du es wagen, andere als den Gliedern des Volkes Israel das Heil zu verkünden? So mag das vielleicht gewesen sein. Aber die Kritik verstummte, ich denke hauptsächlich durch Petrus' Demut, als er sagte, Gott hat ihnen also, als sie zum Glauben an Jesus Christus, den Herrn, kamen, dieselbe Gabe geschenkt wie uns. Wer bin ich, dass ich es da noch hätte wagen dürfen, mich Gott in den Weg zu stellen? Und dann die nächste Bewährungsprobe. Antiochia in der heutigen Türkei, eine Gemeinde, in der Paulus lange war und die ihm sehr, sehr am Herzen lag. Und dann kamen einige Leute aus Judäa, so wie heißt es wörtlich, nach Antiochia und forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen. Das ist vielleicht so, wie wenn ich nach Kiel gehen würde und dort sagen würde, Leute, ihr müsst auch Schwestern am Gemeinschaftsgebet teilhaben lassen. Ich glaube, von denen würde ich mindestens genauso viel Gegenwind bekommen, wie es die Leute aus Judäa von Paulus und Barnabas bekamen. Und für die Ausbreitung der Gemeinde damals war es aber überlebenswichtig, dass hier in dieser Frage Einmütigkeit, aber nicht unbedingt Gleichbehandlung herrschte. Und das war der Grund, weshalb sich die Apostel in Jerusalem trafen. Die Einigung kam durch einen Satz zustande, der am Ende des jetzt zu lesenden Abschnitts steht, Apostelgeschichte 15, 6 bis 11. Darauf trafen sich die Apostel und die Ältesten, um über diese Sache zu beraten. Nachdem man lange und intensiv miteinander diskutiert hatte, erhob sich Petrus und sagte zu den Versammelten, liebe Brüder, wie ihr alle wisst, hat Gott euch seine Entscheidung schon vor langer Zeit klargemacht, damals, als er mir den Auftrag gab, den Nichtjuden die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Und als sie durch mich die Botschaft hörten und zum Glauben kamen, Gott kennt uns Menschen ja durch und durch und er hat die Echtheit ihres Glaubens bestätigt, indem er ihnen genau wie uns den Heiligen Geist gegeben hat. Er machte keinerlei Unterschied zwischen ihnen und uns, sondern hat auch ihr Innerstes aufgrund ihres Glaubens von aller Schuld gereinigt. Warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern ein Joch auf den Nacken legen, das weder unsere Vorfahren noch wir selbst zu tragen vermochten? Und jetzt kommt der Satz, den ich meine. Wir sind doch ganz im Gegenteil davon überzeugt, dass wir, genau wie sie, einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Es gibt noch mehr Beispiele, wie unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Beurteilungen, vielleicht manchmal auch Starrsinn, zu Auseinandersetzungen führten und die sogar in Trennung mündeten. Das Beispiel Barnabas und Paulus. Apostelgeschichte 15, 36 bis 41. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und die Geschwister in all den Städten besuchen, in denen wir die Botschaft des Herrn verkündet haben. Wir müssen doch sehen, wie es ihnen geht. Barnabas war damit einverstanden. Nur wollte er auch Johannes mitnehmen, Johannes mit dem Beinamen Markus. Doch Paulus hielt es nicht für angebracht, jemanden mitzunehmen, der sie auf ihrer vorherigen Reise in Pamphylien im Stich gelassen hatte, statt mit ihnen weiterzuziehen und den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihnen gegeben hatte. Darüber kam es zu einer so heftigen Auseinandersetzung, dass sich die beiden trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und bestieg ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Paulus seinerseits wählte sich Silas zum Begleiter. Und nachdem ihnen die Christen von Antiochien dem Herrn und seiner Gnade anvertraut hatten, machte er sich auf die Reise. Er zog durch Syrien und Sizilien und überall stärkte er die Gemeinden im Glauben. Paulus und Barnabas trennten sich, weil sie in einem Punkt trotz dieses Streites, trotz dieser Auseinandersetzung, trotz dieser Trennung, wuchs die Gemeinde weiter. Und warum? Ich glaube, weil Einheit herrschte in dem, was Rainer uns heute vorgelesen hat, im Epheserbrief, in den ersten, im Vers 6, in diesen 7 Einheitsbekundungen. Paulus und Barnabas trennten sich, weil sie in einem Punkt eben uneins waren. Sie blieben aber in der Hauptsache beieinander und arbeiten weiter im selben Reich. Und ich finde es faszinierend, wie die Gemeinde damals sich dauernd neuen Herausforderungen stellen musste und diese Herausforderungen immer durch Gebet, durch Gespräche und durch den Einfluss des Heiligen Geistes gemeistert wurden. Gemeinde damals unterlag einer ständigen Erneuerung. Und ich bin fest davon überzeugt, dass auch heute die Gemeinde einer dauernden Erneuerung unterliegt. Und wir falsch denken, wenn wir versuchen, das zu ignorieren. Wenn wir versuchen, alle Fragen, die auf uns einstürmen, immer mit denselben Antworten abzuwehren. Wir tun es hier, Gott sei Dank, nicht. Denn sonst würden die Frauen heute noch nicht beten im Gemeinschaftsgebet. Und wir wären nicht in der Lage, einen Gottesdienst abzuhalten in Form eines Agape-Frühstücks. Aber es gibt ja noch genug andere Einzelfragen, die wir mit traditionsbedingten Antworten vielleicht abspeisen, ohne im Neuen Testament. Und dort ist nämlich die Stelle, wo wir eben forschen müssen und im gemeinsamen Gebet nach dem Willen Gottes zu fragen. Seit 2002 beten wir um Erneuerung. Und dabei ignorieren wir irgendwie, dass wir eigentlich einer ständigen Erneuerung unterliegen. Eine Erneuerung, für die wir dankbar sein können, auch wenn wir eigentlich nichts dafür können. Jeder, der hier neu zu uns stößt, erneuert die Gemeinde. Ob er will oder nicht. Angefangen von den Geschwistern, die von der ICOC zu uns gekommen sind, über Antje und Fritz, die mit uns über den Glauben aus einem ganz anderen Blickwinkel sprechen, bis hin zu vielen einzelnen Geschwistern und Gästen, die uns über den Tellerrand blicken lassen. Sicher, es gab dabei auch sehr fragwürdige Entwicklungen, ohne Zweifel. Aber wenn wir uns diesen nicht stellen, verhindern wir irgendwo Erneuerung, die uns hilft, Jesu Leib für andere Menschen auch attraktiv werden zu lassen. Was geben uns denn nun die Apostel mit auf den Weg? Ja, Epheser 4, 3 bis 6. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Vers. Und wir müssen wissen, dass das eigentlich die Grundlage ist. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alles regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Das ist ein Aufruf, der nicht das erste Mal an uns geht. Ich denke, dass diese Stelle ist oft genug hier gelesen worden. Diese Stelle ist oft genug bepredigt worden. Und deshalb dennoch kann sie nicht oft genug gelesen und nicht oft genug gepredigt werden. Es ist ja offensichtlich, dass es auch bei uns an einigen Stellen keine Einheiten gibt. Und ich meine, auch unter uns Ältesten, das ist sicherlich auch bekannt, ist es schwer, in allen Fragen Einheit zu finden. Und ich finde auf der einen Seite, das ist auch gut so. Aber ich frage euch und damit natürlich auch mich, ob da vor allem tatsächlich die Einheit, von der Paulus hier redet, betroffen ist. Und damit die grundsätzliche Frage, ob wir als Gemeinde eine Einheit bilden. Oder sind nicht vielmehr Nebenschauplätze betroffen, die unsere grundsätzliche Einheit eben nicht in Frage stellen? Ich bin fest davon überzeugt, dass das Letztere der Fall ist. Dass es nämlich um Nebenschauplätze geht, in denen wir Uneinheit haben und Uneinheit haben dürfen. Ich glaube auch sogar, dass wir Einheit darin finden dürfen, dass es in diesen uneinheitlichen Dingen Uneinheitlichkeit geben darf, in diesen nebensächlichen Dingen Uneinheit geben darf. Sogar geben muss, weil wir eben unterschiedlichen Alters, unterschiedliche Herkunft sind, unterschiedliche Erziehung haben und ganz, ganz unterschiedliche Glaubenswege auch gegangen sind. Ich finde es nicht nur interessant, sondern sehr wichtig für das Verständnis von dem, was Paulus uns geschrieben hat, dass Paulus das Schreiben nicht an die Ältesten der Gemeinde geschrieben hat, die es damals schon gab, denn er schreibt ja aus Rom, das war nach seiner zweiten Missionsreise, in der er die Ältesten eingesetzt hatte, sondern an die Gemeinde. Epheser 1, 1 bis 2. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen, an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligen Volk gehören. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid, euch allen wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Herrn und von Jesus Christus, unserem Herrn. Deshalb bin ich auch reiner dankbar für die Hervorhebung dieses einen Verses, der in der Schriftlesung von jedem sprach. Von jedem von uns. Es sind eben, die Ältesten tragen in ganz besonderer Weise Verantwortung für das, was hier in der Gemeinde passiert. Und es steht, dass wir eines Tages dafür Rechenschaft fordern müssen. Aber es sind eben nicht nur die Ältesten gefordert, nicht nur die Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die sicher in ganz besonderer Weise zur Einheit beitragen können, sondern es ist wirklich jeder Einzelne von uns aufgefordert. Jeder muss mit seinen Gaben zur Einheit der Gemeinde beitragen. In den folgenden Versen spricht Paulus vom alten und vom neuen Menschen. Er spricht von dem, was wir alle, jeder von uns, von Jesus gelernt haben. Er spricht davon, dass jeder von uns zur Einheit beiträgt durch die Erneuerung seines Geistes, seines Denkens, seines Geistes. Und er spricht davon, dass jeder zur Einheit beiträgt, indem er den neuen Menschen anzieht, der durch Gottes Bild geschaffen wurde und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. In den nächsten Versen erzählt er dann weiter, was das konkret heißt. Und er endet diesen Abschnitt mit den Worten, 32, wo bist du? Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das ist der Weg. Und dann kommt der nächste Weg, den wir auch im 1. Korintherbrief so plastisch vor Augen geführt bekommen haben. Und 1. Korinther ist auch so eine Stelle, die oft zitiert wird, oft gelesen wird, oft gepredigt wird. und die immer öfter gepredigt werden muss, die immer öfter gelesen werden muss. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, für eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Alles, was wir brauchen, um Gemeinde zu sein. Toll, finde ich spitze. Und wenn wir das beherzigen, können wir Gemeinde sein, die aus ihren Unterschieden Gewinn für Jesus schlägt. Gemeinde, die außen stehen, zeigt, dass Glauben nicht mühsam durch die Ältesten aufrechterhaltene Uniformität sein muss, sondern im Gegenteil, dass gemeinsames Leben im Geist mit unserer Unterschiedlichkeit zu tun hat und daraus dauernde Erneuerung zum Guten erwächst. Wenn wir das beherzigen, was hier steht, dann können wir Gemeinde sein, die nicht nur aus ihren Strukturen herauslebt, sondern einzig und allein aus der Beziehung jedes Einzelnen zu Jesus. Gemeinde, die lebt aus der Liebesbeziehung zu ihm, die sich zeigt in der Liebe zueinander und in der Liebe zu allen Menschen. Und auch wenn es vermessen klingt, lasst uns aus dieser Liebe zu Jesus durch anhaltendes und einmütiges Gebet zu einer Einheit kommen und uns darauf vorbereiten, in diese Einheit, von der Paulus eben spricht, mit den heutigen Parthern, Medern, Elamitern, Arabern und Kretern über die wunderbaren Dinge reden, die Gott getan hat. Amen.